Wie kommt man denn eigentlich in das Reich Gottes? Erzählt mal, was denkt ihr so? Nur durch Gnade, sagt Martin, okay?
Glaube an Jesus.
Glaube an Jesus.
Sehnsucht nach Gott.
Ewige Dankbarkeit.
Ewige Dankbarkeit. Von neuem geboren. Noch eine Idee? Wie kommen wir da rein in das Reich Gottes? Wenn du nicht durch Wasser und Geist neu geboren wirst, wirst du das Himmelreich nicht ererben. Ja, steht so in der Bibel. Ja. Vergebung. Ja.
Das Reich Gottes annehmen wie ein Kind.
Das Reich Gottes annehmen wie ein Kind, sage ich nachher noch was dazu. Ja. Barmherzigkeit. Also zu Vergebung und Barmherzigkeit habe ich eine Frage. Wenn wir barmherzig sind und wenn wir vergeben oder wenn wir Vergebung empfangen, wenn wir Barmherzigkeit erfahren? Ja, du sagst ja. Ich will wissen von denen, die es gesagt haben. Wenn wir Vergebung empfangen und wenn wir barmherzig sind. Okay. Ist ja ein Unterschied, ne? Haben wir was damit zu tun oder empfangen wir was? Gut, also wir haben so ein paar Punkte, die widersprechen sich auch nicht. Also grundsätzlich sind wir uns schon irgendwie so einig. Aber diese Einigkeit besteht nicht überall. Ich weiß, dass ich mit meiner sehr landeskirchlich, theologisch geprägten Freundin da immer ganz unterschiedliche Ansichten habe zu bestimmten Themen, auch zum Reich Gottes. Und ich habe mich für diese Predigt weiter von Derek Morphew inspirieren lassen. Ihr erinnert euch, er hat das Buch geschrieben, Das Königreich Gottes, ein Blick in die Gegenwart der Zukunft. Und das ist eins der wenigen Bücher, in dem eine Vineyard-Theologie ausgearbeitet ist, und zwar unser Reich-Gottes-Verständnis vom schon jetzt und noch nicht. Und speziell in den letzten Kapiteln, wo Derek sich mit dem Vineyard-Verständnis unserer Beziehung zu Israel und mit unserem Vineyard-Verständnis von der Endzeit beschäftigt, da wird etwas sehr Vineyard-typisches deutlich. Leute, ich sage euch, ich liebe Vineyard. Ich liebe Vineyard, weil Vineyard Freiheit atmet. Und das hat unter anderem auch was damit zu tun, dass wir keine theologischen Extrempositionen einnehmen, sondern differenziert hingucken, was steht im Wort Gottes. Ja? Und wir kommen zu klaren Einstellungen. Also Derek Morphew sagt ganz klar, wir sind für Israel. Ja? Gar nicht dran zu rütteln. Aber wir sind nicht bei bestimmten Positionen, die dann noch sehr weit weitergehen und auch nicht bei denen, die halt gar nicht für Israel sind. Da auf gar keinen Fall. Und bei Vineyard geht es immer um diese radikale Balance und deshalb zitieren wir eben nicht nur die einen Stellen, die gerade in unser Weltbild passen oder die anderen Bibelstellen, die gerade in das andere Weltbild passen, sondern wir gucken wirklich das Gesamte an. Und wer sich für diese Themen Endzeit und Israel und Vineyard-Verständnis und so interessiert, dem sei das Buch von Derek Morphew ans Herz gelegt. Ich werde darüber heute nicht predigen, denn das ist echt auch sehr intellektuell und dann muss man Begriffe klären und das habe ich mir nicht zugetraut, das in einer Predigt so rüberzubringen, dass das ankommt. Also man muss diese Sätze einfach mehrmals lesen dürfen. Und in einer Predigt kann ich nicht jeden Satz fünfmal wiederholen, bis jeder sagt, ah, jetzt habe ich's und so. Deshalb, ja, wer sich dafür interessiert, dem sei das Buch ans Herz gelegt. Ich mache heute Reich Gottes Teil 3 von Derek Morphew. Und in meiner letzten Predigt habe ich von Tim Mackeys Bible Project berichtet. Da gibt es übrigens schon ganz viel auf Deutsch, auch das sei ans Herz gelegt. Könnt ihr einfach mal googeln, Bibelprojekt Deutsch, und dann kommen da ganz viel so visualisierte Zusammenfassungen, worum geht es in der Bibel, aber auch die einzelnen Evangelien und so. Also es ist, ich finde es richtig cool. Ist eben auch für junge Leute mal ganz ansprechend. So mein Sohn, der nicht liest, ja, ich weiß nicht, ob er in seinem Leben jemals ein ganzes Buch gelesen hat. Er hat es geschafft, Abitur zu machen, ohne ein Buch jemals zu Ende gelesen zu haben, glaube ich. Weil es ja immer alles auch als Film gibt und so weiter, ne? Und für solche Menschen ist Bible Project das Ding, weil mein Sohn wird die Bibel nicht in Gänze lesen, das weiß ich, ja. Also vielleicht später mal irgendwann, aber jetzt so in seiner Phase, Also, ist eine gute Sache. Und in dem Vortrag von Tim Mackey, den ich übersetzt hatte, ging es darum, wovon die Bibel handelt, so den ganz großen Erzählbogen. Ja, von Genesis bis Offenbarung, so einmal, worum geht es da überhaupt in diesem großen Werk? Und Mackey hat betont, dass es nicht in erster Linie darum geht, wer wie in das Himmelreich kommt, sondern dass die gute Nachricht von Gott ist, dass er zu uns kommt. Und zwar kommen wird, inzwischen in Jesus gekommen ist und auch wiederkommen wird. Gott kümmert sich um seine Erde, die er erschaffen hat, und er wird nicht zulassen, dass der Teufel das letzte Wort hat. Das, finde ich, ist eine sehr gute Nachricht. Heute ist das Thema Reich Gottes und unser Lebensstil. Ihr kennt alle das Gleichnis vom vierfachen Acker, wo nur ein Viertel der Saat des Sämanns wirklich gut aufgeht und nachhaltig Frucht bringt. In Jesus' Erklärung dazu sagt er seinen Jüngern, steht bei Matthäus 13, der Acker ist die Welt, der gute Same, das sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Wer oder was ist ein Kind des Reichs? Ein Kind des Reichs zu sein bedeutet, in das Reich Gottes einzutreten und den entsprechenden Lebensstil zu führen. Wie wir in das Reich Gottes eintreten können, das kann ich erst weiter ausführen, wenn wir nochmal drei Dinge geklärt haben. Erstens, im Reich Gottes zu sein ist gleichbedeutend damit, erlöst zu sein oder ewiges Leben zu haben. Ihr kennt die Frage des reichen jungen Mannes als an Jesus, was er tun müsse, um ewiges Leben zu finden. Und Jesus sagt hinterher zu seinen Jüngern, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und da fragen die Jünger ganz entsetzt, wer kann dann überhaupt errettet werden? Also ewiges Leben, ins Reich kommen und gerettet zu sein, das ist alles gleichbedeutend. Ja, das geht miteinander einher. Dann ist der Begriff das Reich Gottes und Himmelreich auch austauschbar. Beides ist dasselbe. Ja, das sehen wir auch an dieser Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe. Und es ist so, dass Matthäus immer vom Himmelreich spricht und die anderen drei Evangelisten sprechen eher vom Reich Gottes. Aber sie meinen dasselbe. Das wird das auch nochmal klar haben. Und nach den Aussagen des Neuen oder Zweiten Testaments ist man entweder im Reich Gottes oder man ist eben nicht dort. Die einen erben das Reich Gottes, während auf die anderen ewige Strafe wartet. Derek Morphew sagt, dass die meisten Aussagen zur Hölle im Neuen Testament von Jesus selbst stammen. Es steht uns deshalb nicht zu, diese furchtbare Realität, dass es die Hölle gibt in Ewigkeit, dass wir diese Realität in Frage stellen oder auszublenden. Wie das aber einige theologische Richtungen tun. Eben meine landeskirchliche Freundin, die würde mit mir über Hölle und so weiter gar nicht sprechen können, weil das gibt es irgendwie nicht so wirklich. Und wenn wir unser Leben aber unter Jesus unterordnen, dann müssen wir eben auch die ganze Bibel lesen und dann können wir viele, ja, wenn es mal eine einzige Stelle wäre, kann man sagen, gut, eine Stelle, einmal ist keinmal. Aber wenn es viele Stellen zu einem Thema gibt, dann gibt es viele Zeugen für eine bestimmte Sache und dann können wir nicht einfach sagen, ja, aber das ist nicht so wichtig. Ja? Soweit die Vorbemerkung. Wie kommt man nun in das Reich Gottes? Ihr wart euch vorhin relativ einig und auch sicher. Aber tatsächlich ist diese Frage schon theologisch strittig. Es geht um das Spannungsfeld zwischen der Gnade Gottes und der Verantwortung des Menschen. Und deshalb habe ich nochmal nachgefragt, bei der Vergebung und der Barmherzigkeit geht es darum, dass wir vergeben und wir barmherzig sind oder dass wir Vergebung und Barmherzigkeit erfahren. Und Annemie sagt, nee, Vergebung erfahren, Jan sagt, nee, barmherzig sein. Ja, das ist ja ein Unterschied. Für Jesus stand das Reich Gottes im Mittelpunkt. Im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, genau die Stelle hat auch Tim Mackie ja sehr zitiert, sagt Jesus in Vers 15, der von Gott bestimmte Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Die Gottesherrschaft ist ganz nah herbeigekommen. Deshalb ändert euer Leben und setzt euer Vertrauen auf die gute Nachricht von Gott. Bei Matthäus im vierten Kapitel lautet die Botschaft, ändert euer Leben, Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Die Botschaft, dass Gottes Herrschaft nahe oder sogar schon da ist, ist eine Gnadenbotschaft. Jesus sagt, Gott ist gekommen, er löst sein Versprechen ein, er ist in mir mitten unter euch. Dafür musste der Mensch nichts tun. Aber nun, wo Gott da ist, heißt es, kehrt um, tut Buße, ändert euer Leben. Der Mensch ist also dafür verantwortlich, sein Leben zu ändern und diese gute Nachricht zu glauben. Die Aufforderung, unser Leben zu ändern, steht also in enger Verbindung mit dem Hereinbrechen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist da, deshalb sollt ihr Menschen euer Leben ändern. Eure Umkehr ist Teil eurer Antwort auf die gute Nachricht, dass das Reich Gottes nahe ist. Aber die Gegenwart des Reiches Gottes, die muss der Antrieb dafür sein, dass wir unser Leben ändern, nicht umgekehrt. Erst wenn bei der Verkündigung des Evangeliums die Macht des Reiches Gottes sichtbar und spürbar wird, können wir erwarten, dass sich das Leben eines Menschen wirklich ändert. Wenn man sagt, das Reich Gottes ist nahe oder hat begonnen, so wie Jesus das tut, dann verkündet man damit, dass Jesajas Erwartungen in Erfüllung gegangen sind. Gott ist gekommen, um sein Volk zu retten, um die Gefangenen zu befreien, um Sünden zu vergeben, die Toten aufzuerwecken, den Geist auszugießen, den Bund zu erneuern, seine Herrlichkeit zu offenbaren und, und. Jesus offenbart dabei allen grundlegend anderes Verständnis von Umkehr und vom Reich Gottes, als es die rabbinischen Juden hatten und haben. Für die Rabbiner war und ist die Umkehr der Gehorsam gegenüber Gott und den Anforderungen des Gesetzes und den Überlieferungen der Rabbiner, das ist die Vorbedingung, die das Volk erfüllen muss, damit der Messias überhaupt erstmal kommen kann. Nach der rabbinischen Vorstellung von Umkehr ging die Initiative von den Menschen aus und die Hauptverantwortung lag bei ihnen. Für Jesus geht die Initiative von Gott und dem dynamischen Durchbruch seiner Herrschaft aus. Genauso hat Tim Mackie es im Bible Project auch betont. Aber das erklärt auch, warum noch immer so häufig das Verständnis vom Christentum das ist, dass es darum geht, was wir tun, wie wir leben und nicht darum, dass Gott etwas tut. Dass er ganz unabhängig von dem, was wir tun, in diese Welt kommt, weil er es versprochen hat. Jesus hat in seinen Predigten die Menschen aufgefordert, ihr Leben zu ändern. Dabei gab es immer aber erlebbare, erfahrbare Angebote der Gnade. Es ist ja immer was passiert. Dämonen wurden ausgetrieben, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Wenn Jesus Freiheit verkündigte, dann wurden Menschen frei. Es war also immer erst die Macht des Heiligen Geistes, die sichtbar wurde, und dann kam Jesus' Aufforderung, das Leben kompromisslos zu ändern. Und es fällt uns so viel leichter, das Leben grundlegend zu ändern, wenn wir die Macht Gottes spüren. Wie war das denn damals bei deiner Bekehrung? Überlegt mal kurz, wie war die Reihenfolge? Habt ihr erst euer Leben geändert und dann Gott angenommen oder habt ihr erst sein Wirken erfahren und dann habt ihr euch bekehrt. Nö. Also, wer jemand möchte, dürft ihr antworten, aber ich wollte euch nur einen Moment geben, das nochmal zu reflektieren. Dann erzähle ich euch, wie es bei mir war. Bei mir war die Reihenfolge ganz klar. Als ich für eine große Schuld, die ich auf mich genommen hatte, von Gott begnadigt wurde und ich einfach nach Hause kommen durfte, ohne Bedingungen, da konnte ich anfangen, mein Leben radikal zu ändern. In einem Prozess, der mal schneller und mal langsamer voranschreitet und auch immer noch andauert. Aber ich war an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo es einfach nicht weiterging. Ich stand mit dem Rücken an der Wand. Es musste sich also etwas ändern, aber ich hatte keine Ahnung, wie. Ich wusste eins, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und deshalb habe ich gebetet und Gott hat gehört. Er hat mich seine Gnade erfahren lassen, hat mir seine Liebe zugesprochen, mich getröstet und dann konnte ich Schritte gehen und dieses zerstörte Leben hinter mir lassen. Einen Schritt nach dem anderen. Ralf hat gestern etwas Weises gesagt, finde ich. Er meinte, dass es heutzutage mehr um die Heilung der Herzen geht, als um die Bekehrung weg von Sünden. Und da hat er, glaube ich, recht. Ich habe mich ja in der Zeit, als ich mit dem alkoholkranken Mann zusammen war, bekehrt. Eine Änderung meines Lebens ohne das Wirken von Gottes Geist hätte einfach gar nicht funktioniert. Ich war ja wirklich schon ein Stück geisteskrank. Ja, das muss man so sagen. Ich war ein bisschen verrückt im Kopf. Und als nichts mehr ging, bin ich zu einem Meeting für die Angehörigen von Alkoholkranken gegangen. Und ich wollte mich ja von diesem Mann trennen und gleichzeitig habe ich auf dem Weg zu diesem Meeting immer gedacht, und wenn die mir sagen, dass du dich trennen musst, dann gehst du da nie wieder hin. Ja, also geisteskrank. Ja? Und einerseits wollte ich mich ja trennen und andererseits wusste ich, dass ich das innerlich nicht kann. Ich hätte ja sagen können, ich gehe, ja, das hätte ich geschafft, irgendwie. Aber dann hätte ich mir einfach den nächsten kranken Typen gesucht, an dem ich mein Helfersyndrom ausleben kann. Und das war mir irgendwie trotz allem klar, dass es einer richtigen Heilung bedurfte und nicht nur einem oberflächlichen Ich trenne mich mal. Ich brauchte eine echte grundlegende Veränderung und die wurde möglich, weil man mir in der Selbsthilfegruppe eben nicht gesagt hat, dass ich mich trennen muss, sondern nur, dass ich immer wieder kommen soll und dass ich dort heil werden kann. Ich wurde getröstet, mir wurde klar, dass ich nicht allein bin mit diesem Problem und dass andere auch Heilung erfahren haben, obwohl sie viel länger und viel tiefer in dieser Sache drin steckten als ich zu der Zeit. Die bedingungslose Annahme, die ich bei Al-Anon erfahren habe, hat mir geholfen, mein Herz für Gott zu öffnen und wieder Liebe in mein Leben zu lassen. Weil ich so geliebt wurde, konnte ich anfangen, den alkoholkranken Mann wirklich zu lieben. Und zwar so, wie er war und nicht so, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Am Ende habe ich mich trotzdem entschieden zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich an der Seite dieses Mannes nie ganz gesund werden würde. Diese Entscheidung konnte ich dann aber frei treffen und auch dazu stehen, auch wenn er mich dann nachts angerufen hat und irgendwie rumgeheult hat am Telefon, natürlich immer sturztrunken. Jesus hat mich stark gemacht, wirklich zu lieben, auch mich selbst. Und nun habe ich Jan, den hat Gott mir geschenkt. Und mit dem ist alles einfach nur gut. Aber diesen Segen, den ich mit Jan habe, den hätte ich in meinem geisteskranken Zustand gar nicht empfangen können. Das hätte ich gar nicht annehmen können. Und erst nachdem ich Gnade erfahren und bedingungslose Liebe erlebt hatte, konnte ich mein Verhalten ändern, nicht andersrum. Derek Morphew schreibt so schön, wenn Menschen eindringlich aufgefordert werden, ihr Leben zu ändern, aber von Gottes Macht nichts merken, dann führt das zu Gesetzlichkeit. Ja, wir brauchen diese Gotteserfahrung, die Gottesbegegnung. Sonst sind wir eben oberflächlich. Ja? Man kann immer Verhalten ändern, aber die Motivation innen drin, die ändert sich dann ja nicht. Die rabbinische Vorstellung, dass das Reich Gottes bei uns erst zum Durchbruch kommt, wenn wir vorher unser Leben ändern, die tauchte in der Kirchengeschichte immer mal wieder auf, nicht zuletzt ein Stück weit bei den Pfingstlern. Stück weit, ja. Aber Jesus zeichnet in seinen Gleichnissen ein anderes Bild. Zöllner und Prostituierte kommen noch vor den Pharisäern ins Himmelreich. Auf die Frage, wer denn in der neuen Welt Gottes der Größte ist, holt Jesus ein Kind herbei und antwortet, ne, Jens, wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Wiederholt sagt Jesus, dass die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein werden in Gottes Reich. Die Reichen, die in dieser Welt die Ersten sind, werden die Letzten sein, die in das Reich Gottes aufgenommen werden. Die Armen, die in dieser Welt die Letzten sind, sind die Nutznießer des Reiches Gottes. Der Sünder, der seine Schuld einsah, ging gerechtfertigt nach Hause und nicht der Pharisäer, der zweimal die Woche fastete und rituelle Pflichten erfüllte. In Lukas 16, Vers 15 sagt Jesus über die Pharisäer: Vor den Menschen stellt ihr euch so hin, als führet ihr ein Leben, das Gott gefällt. Aber Gott sieht euch ins Herz. Was bei den Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Ausgerechnet die Menschen, von denen man allgemein annehmen konnte, ihnen sei nicht mehr zu helfen, ausgerechnet die wählte Jesus als Kandidaten für das Reich Gottes aus. Während die Menschen, die von sich glaubten, dass sie für Gott eigentlich ja schon ganz annehmbar seien, ein böses Erwachen erlebten. Diese grundverschiedene Auswahl von Menschen gründet sich eben auf Gnade und nicht auf Verdienste. Die einzig angemessene Weise, wie wir auf Gottes Gnade reagieren können, schreibt Morphew, ist so zu sein wie ein kleines Kind. Ein Kind kann in einfachem Vertrauen ein Geschenk annehmen. Ein Kind symbolisiert Demut und Vertrauen und Offenheit. Diejenigen, die wie ein Kind reagieren, gehören zu der kleinen Herde, denen der Vater das Reich Gottes gibt. Habt ihr auch schon genannt, der Mensch muss aus dem Geist wiedergeboren werden, Johannes 3, damit er in das Reich Gottes kommen kann. Jesus betont, dass der Geist weht, wo er will. Wir können ihn also nicht beeinflussen, alles ist Gottes Gnade. Soweit der Gnadenaspekt. Wenn Jesus davon spricht, dass wir unser Leben ändern müssen, verkündet er immer im selben Zusammenhang das Reich Gottes. Aber Jesus hat nicht nur die Macht des Reiches Gottes und alle Wunder des Erlösungsgeschehens eingeleitet, er hat gleichzeitig verlangt, dass wir unser Leben kompromisslos ändern. Und ich habe heute bei den Liedern gedacht, die sind auch ganz viel über Gottes Reich und seine Gnade und wenn er kommt und wie gut das ist, aber wir dürfen diesen zweiten Punkt nicht aus den Augen lassen. Er fordert auch von uns, dass wir unser Leben ändern. Ja, es geht nicht nur darum, das alles zu empfangen und zu sagen, oh wie schön, jetzt bin ich im Reich Gottes, sondern es gibt ja immer ein Umzu. Ja, wir sollen unser Leben ändern, damit das weitergeht. Morphew schreibt, niemand hat von Menschen je verlangt, was Jesus fordert. Seine Ansprüche sind so radikal, dass sie in der Kirchengeschichte oft verwässert wurden. Ich lese dazu mal die Verse 26 und 27 aus Lukas 14. Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist schon echt stark. Das Kreuz bedeutet den Tod. Ein Mann, der ans Kreuz ging, verabschiedete sich von seiner Zukunft, seiner Karriere, seiner Stellung in der Gesellschaft, seiner Familie, seinem Vermögen, seinem ganzen Leben. Wer Jesus nachfolgt, muss bereit sein, die Dinge, die er im Leben am meisten liebt, zu verlassen. Entsprechend rät Jesus den Menschen, die Kosten zu überschlagen, bevor sie sich entscheiden, ihm nachzufolgen. Hast du das damals getan? Und hast du es schon mal bereut? Wenn irgendwelche Bereiche unseres Lebens uns vom Reich Gottes abhalten, dann sollen wir sie abhauen, so nachzulesen im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und Jesus' Aufforderung, ihm nachzufolgen, ist keine Entscheidung, für die wir uns Zeit lassen können. Die, die erst noch ihren Vater begraben oder sich von ihrer Familie verabschieden wollen, die kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will, berichtet Lukas. Und sobald man sich für Jesus entschieden hat, gibt es kein Zurückschauen. Vollkommener Gehorsam gegenüber Jesus ist angesagt. Wer sagt, Herr, Herr, aber nicht tut, was Jesus sagt, wird nicht in das Reich Gottes kommen. So zu lesen bei Matthäus im 7. Kapitel. Wer Jesus als Herrn dient, gehorcht dem Willen des Vaters. Dieser Gehorsam führt zu einer echten Gerechtigkeit, die ganz anders ist als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Diejenigen, die den Hungrigen zu essen geben, den Fremden aufnehmen, den Kranken versorgen, den Nackten kleiden und den Gefangenen besuchen, die werden das Reich Gottes erben. Matthäus 25. Samuel Butler, ein englischer Dichter, hat angeblich gesagt, dass viele Christinnen und Christen genauso erschrocken sind, wenn man Christentum praktiziert, wie wenn man es in Zweifel stellt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja, manche von uns sind vielleicht genauso erschrocken, wenn jemand echtes Christentum praktiziert, wie wenn man es in Zweifel stellt. Das Christsein zu praktizieren, radikale Jesus-Nachfolge, das ist nicht einfach. Und wir sind, glaube ich, alle immer wieder am Lernen, was das wirklich bedeutet. Wie ist es also nun mit dem Reich Gottes? Gnade oder unsere Verantwortung? Im griechischen Denken, das uns leider häufig prägt, geht es immer um so ein Entweder-Oder. Aber im jüdischen Denken gibt es sowohl als auch. Beides, Gott und wir. Es beginnt mit der Gnade Gottes und fordert von uns dann aber eine Änderung des Lebensstils. Nicht mehr für mich lebe ich, sondern für Jesus. Nur wenn ich seinen Willen erforsche und dann tue, kann sich das Reich Gottes weiter ausbreiten durch die vielen Jünger, die auf der Erde leben. Eine ähnliche Spannung haben wir, wenn es allgemein um die Werke geht. Wir können uns das Himmelreich nicht mit unseren Werken verdienen. Dass wir in den Himmel kommen, ist reine Gnade, Geschenk von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Aber unsere Antwort auf das Gnadengeschenk muss sich in Werken zeigen. Jakobus, ein Bruder von Jesus, schreibt im 2. Kapitel seines Briefes in Vers 20, Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Und denkt an das Gleichnis von dem Herrn, der verreist und vorher seinen Dienern Silberstücke gibt und ihnen sagt, treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme. Nachzulesen in Lukas 19. Die Diener, die aus dem Geld etwas gemacht hatten, bekamen Lob. Der Diener, der das Geld nur verwahrt hatte und nun eins zu eins zurückzahlen wollte, wurde bestraft. Es ist unser Auftrag, mit unseren Talenten zu wuchern. Aber wir sind bedingungslos geliebt. Jeder der Diener bekam die Silberstücke. Ohne Vorbedingung oder Vorleistung. Das Reich Gottes kommt zu uns, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Aber wenn wir ins Reich Gottes aufgenommen sind, haben wir einen Auftrag, und zwar dieses Reich auf der Erde zu verkündigen und sichtbar zu machen. Denn überall da, wo sich Gottes Reich ausbreitet, wird die Hölle oder der Fürst dieser Welt zurückgedrängt. Und das ist es, worum es geht. Tim Mackie hat so schön gesagt, God wants to get the hell out of earth. Gott will, dass die Hölle von seinem wunderbaren Planeten verschwindet. Mit Jesus fing es an, dass sich das Reich Gottes ausbreitete, dass es aus der Zukunft in die Gegenwart, in unsere Welt, ins Jetzt hineinbrach. Unser Job ist es, weiterzumachen, wo Jesus aufgehört hat. Damit hat er uns als seine Nachfolger beauftragt. Bist du bereit, dich heute neu für diesen Auftrag rufen zu lassen? Dann mach das gleich im Gebet, am besten mit einer anderen Person, fest. Wir nehmen uns dafür ein bisschen Zeit.